schön, dass seit einigen Monaten immer wieder mal französische moderne Musik zu hören ist, schreibt Frank über den Messenger in unserer NDR-Kultur-App. Eine tolle Bereicherung. Sehr gern La Bohème von Charles Aznavour, vorgetragen von Chloé Staffler. 8:30.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
In ihrem bekanntesten Buch »Sie kam aus Mariupol« spürt Natascha Wodin der Herkunft ihrer Mutter nach, die während der Nazizeit als Zwangsarbeiterin nach Deutschland gekommen ist und sich dann das Leben genommen hat, als die Tochter, also als Natascha selbst, 10 Jahre alt gewesen ist. Was für ein Schock, der hat sich ihr tief eingeschrieben. Auch in die späten Tage spielt der Verlust der Mutter, die Familiengeschichte immer wieder eine Rolle. Im Moment hören Sie dieses Buch ausschnittweise hier bei uns in Am Morgen vorgelesen. Da schildert die Schriftstellerin im dritten Teil der Lesung eine Reise in den Ural, wo sie zusammen mit Friedrich, Nachfahren der ältesten Schwester ihrer Mutter, getroffen hat. Die Liebe in all ihren Facetten ist nicht zuletzt wegen des frühen Gefühls des Verlassenwerdens ein großes Thema für Natascha Wodin. Jetzt der vierte Teil aus »Die späten Tage«, gelesen von Martina Gedeck.
Ich versuche, meine Gefühle nicht mehr dem Wildwuchs zu überlassen, wie bisher in meinem Leben, sondern in die Schule der Liebe zu gehen. Ich bin eine schlechte Schülerin, stelle mich dumm an und schwänze oft. Aber vielleicht ist es noch nicht zu spät. Vielleicht habe ich noch eine kleine Chance, etwas zu lernen. Immerhin habe ich inzwischen begriffen, dass Liebe nicht einfach ein schönes Gefühl ist, sondern die wahrscheinlich größte Herausforderung, die es im Leben gibt. Es geht darum, einen Menschen mit allem zu lieben, was er ist. Auch und vor allem mit dem, was man an ihm nicht liebt. Mit seinen Dummheiten, seinen blinden Flecken, seinen Schwächen und Hässlichkeiten. Mit dem Zweiten, den er in sich trägt, mit seinem Schatten. Man muss es aushalten, mehr über ihn zu wissen, als er selbst über sich weiß. Und gleichzeitig akzeptieren, dass man letztlich nichts weiß. Dass der andere immer ein Geheimnis bleibt. Man muss immer wieder versuchen, das Unannehmbare an ihm anzunehmen. Gerade das. Sonst ist es keine Liebe, sondern nur Spaß. Nichts verlangt von uns entschiedener, über unsere Grenzen zu gehen, als die Liebe. Insofern macht uns nichts freier, nichts weiter als sie. Manchmal ist diese Selbsterweiterung ungeheuer anstrengend. Man bliebe lieber in der Enge, in seiner gewohnten, ausgetretenen Spur. Man wäre lieber allein. Aber inzwischen weiß ich, dass der Kampf um die Liebe die einzige Mühe ist, die sich lohnt. Die Liebe ist das Einzige, was im Leben zählt. Alles andere ist vergeblich. Ich musste 80 Jahre alt werden, um das zu verstehen. Heute war ich zum ersten Mal bei einem der 2 Ärzte im Ort. Zu meinem Erstaunen habe ich kurzfristig einen Termin bekommen, obwohl es hieß, dass beide Ärzte keine neuen Patienten mehr aufnehmen. Leute, die sich hier in ein teures Bauprojekt für betreutes Wohnen eingekauft hatten, sind wieder weggezogen, weil sie feststellen mussten, dass sie auf die Immobilienfirma hereingefallen waren, die ihnen ärztliche Versorgung am Ort zugesichert hatte. Aber die Senioren hatten sich in einer medizinischen Wüste wiedergefunden. Mich empfängt ein noch ziemlich junger und schlanker Arzt mit einem schwarzen Lippenbärtchen. Er trägt einen weißen Kittel und ein Stethoskop um den Hals, wie die Ärzte in der Werbung. Ich brauche nur ein Rezept und befürchte, dass ich mich, um das zu bekommen, einer medizinischen Inquisition unterziehen, zum ungezählten Mal meine unergründliche Krankengeschichte vor einem Arzt ausbreiten muss. Aber mir wird keine einzige Frage gestellt. Der schweigsame Arzt schaut nur in seinen PC, in den ihm die sympathische ostdeutsche Schwester, die mich aufgenommen hat, offenbar alles Wissenswerte über mich hineingeschrieben hat. Er druckt das Rezept aus und schiebt es wortlos über den Tisch. Ich verlasse ihn mit einem Gefühl großer Erleichterung, die wahrscheinlich beidseitig ist. Am glücklichsten habe ich mich im Lauf meines Lebens immer in Kinder verliebt. Die intensivste Beziehung hatte ich mit einem 8-jährigen Jungen, der Peter hieß. Er war das Pflegekind eines jungen Paares, das 2 Stockwerke über uns wohnte. Ein kleines, blasses Wichtlein mit immer zerzaustem hellem Haar. Vermutlich litt er an der Verhaltensstörung, die man heute ADHS nennt. Jedenfalls kurfte er in selbstmörderischem Zickzack auf seinem Kinderfahrrad in dem engen Hinterhof herum, immer haarscharf vorbei an der Außentreppe zum Keller. Er fuhr gegen die Mülltonnen, stieß mit dem Kopf an eine der Wäschestangen, riss das Lenkrad so wild herum, dass er zusammen mit dem Fahrrad hinfiel. Aber er stand sofort wieder auf, rieb sich kurz das Knie, stieg wieder auf und machte weiter. Irgendwann hatte er genug und ließ das Fahrrad achtlos fallen. Dann begann er zu rufen. »Hallo? Hallo?« Es war Sommer. Die meisten Fenster zum Hof waren geöffnet, aber niemand hörte sein unermüdliches Hallo. Schließlich rief er eine Amsel zu, die in den Hof hereingeflogen war. »Hallo, Vogel!« Ich beobachtete ihn schon seit Tagen, etwas verwundert darüber, dass seine Pflegeeltern diese gefährlichen Fahrradkunststücke im Hof zuließen und ihm nie auf sein Hallo antworteten. Ich ging hinaus auf den Balkon im 1. Stock. »Hallo, Peter«, sagte ich. Sein kleiner, magerer Körper machte eine abrupte Drehung. Ungläubig sah er zu mir herauf. Fast zitterte er vor Glück. »Wer bist du? Wie heißt du? Hast du einen Mann? Hast du ein Kind? Was machst du?« »Ich unterhalte mich mit dir.« »Und dann?« »Dann arbeite ich wieder.« »Und dann?« »Dann mache ich das Abendessen.« »Und dann?« »Willst du ein wenig zu mir hochkommen?« Er stürzte sofort los. Atemlos, mit aufgeschlagenen Knien und zerkratztem Gesicht stand er vor mir, und seine Augen eilten ihm voraus ins halbdunkle Innere meiner Wohnung, die ihn offenbar brennend interessierte. Er wollte sofort alles anfassen, untersuchen, konnte aber bei keinem Gegenstand verweilen, da schon der Nächste und wieder Nächste auf seine flirrenden Augen und Hände wartete. Sobald ihm klar war, womit er es zu tun hatte, verlor er sofort das Interesse daran. Er erlebte eine Enttäuschung nach der anderen, weil offenbar nichts dem entsprach, was er suchte, was er sich in dieser fremden Wohnung erwartet hatte. Schließlich entdeckte er das Klavier. Er drückte mit dem Finger eine der Tasten und stutzte. Was war das? Das Klavier hatte geantwortet. Er drückte die nächste und viele weitere Tasten, die weißen, die schwarzen, immer schneller hintereinander, bis er schließlich mit beiden Händen auf die Tasten schlug, in heller Begeisterung über die furiose Reaktion des Klaviers. Nachdem ich ihm Ton für Ton alle meine Entchen vorgespielt hatte, wollte er es nachspielen. So wurde er mein Schüler. 2-mal die Woche kam er in Absprache mit seinen Pflegeeltern zum Üben zu mir herunter. Ich selbst hatte erst im Erwachsenenalter spielen gelernt, war nicht viel weiter gekommen als bis zur Elise und wusste wenig von Technik. Aber für kleine Kinderlieder reichte meine Kunst. Den Noten verweigerte sich Peter. Es war ihm unmöglich, eine Verbindung zwischen den Tasten und den rätselhaften Zeichen auf dem Papier herzustellen, die aussahen wie an Leinen aufgehängte Wäschestücke. Aber er hatte ein gutes Gehör und konnte sich die Reihenfolge der Töne gut merken. Zuerst übten wir ein Lied zu zweit, ich oben, er eine Oktave tiefer. Er sah auf meine Finger und folgte ihnen auf seinen Tasten. Manchmal brauchte ich Geduld, weil er immer wieder aufsprang und nachsehen musste, ob seine Umgebung ihm nicht noch eine andere, interessantere Attraktion bot. Aber seine musikalische Begabung, die ans Licht gekommen war und sich vor meinen Augen zusehends entfaltete, sorgte dafür, dass er trotz aller Ablenkungen ein Lied schnell einstudiert hatte. Irgendwann spielte ich ihm »Erster Verlust« aus Schumanns Album für die Jugend vor, und von dieser anmutigen kleinen Melodie war er so fasziniert, dass er so lange übte, bis er das Stück, wenn auch etwas holperig, mit 2 Händen auswendig spielen konnte. Nach dem Unterricht gab es immer heißen Milchkakao und seine geliebten Schaumwaffeln. Ich war so verliebt in dieses Kind, dass ich mich dabei ertappte, wie ich, während ich auf sein Kommen wartete, im Bad vor dem Spiegel stand und mich verschämt schminkte, weil ich ihm gefallen wollte. Ich strebte danach, sein Vertrauen zu gewinnen. Ich wünschte mir, dass er ruhig geworden und in meinen Armen eingeschlafen wäre. Dass er in mir das gefunden hätte, wonach er so begierig suchte und was er für Augenblicke im Klavier zu finden schien, in der Musik, die auch mich schon in meiner Kindheit für immer verzaubert hatte. Es war so leicht für mich, ein Kind zu lieben, die natürlichste und selbstverständlichste Sache der Welt. Kinder tragen noch keine Masken, sie kennen noch keine Konventionen, keine Verhaltensabsprachen, sie sind immer sie selbst. Sie können noch nicht aus eigener Kraft leben. Sie brauchen unseren Schutz, unsere Fürsorge, unsere Zustimmung zu ihrem Dasein. Ich glaube, dass viele von uns unter Liebe das Geliebtwerden verstehen. Sie folgen ihr Leben lang dieser Sehnsucht und bleiben immer hungrig. Kinder haben mir gezeigt, dass nur die Liebe, die wir geben, uns satt macht, dass nur unser eigenes Lieben uns glücklich macht. Ich weiß nicht, wo Peter heute ist, was für ein Leben er gefunden hat. Seine Pflegeeltern hatten ihn angenommen, weil sie kein eigenes Kind bekommen konnten. Aber als die Pflegemutter eines Tages wieder alles erwarten doch noch schwanger wurde, musste Peter zurück ins Heim. Ihre leibliche Tochter sollte nicht neben einem verhaltensgestörten Kind aufwachsen. An einen Abschied erinnere ich mich nicht. Eines Tages war das kleine, flatternde Wesen aus dem dritten Stock einfach für immer verschwunden. Die Zärtlichkeit, die ich für dieses Kind empfunden habe, habe ich jetzt, Jahrzehnte später, in der Liebe zu einem alten Mann wiedergefunden. Friedrichs Gehör lässt immer mehr nach. Natürlich lehnt er ein Hörgerät ab, und ich sehe schon die Zeit kommen, in der ich ihm werde Zettel schreiben müssen. Heute sagte ich in einem nebensächlichen Zusammenhang, der Mann mit Hut. Er mit erschrockener Miene. Was? Der Mann ist tot? Auf einem unserer Spaziergänge, auf dem wir ein paar hundert Meter weiter gekommen waren als sonst, überraschte uns ein plötzlich aufbrandender Lärm auf dem See. Eine Kolonie von Blässhühnern war auf dem Wasser in Aufruhr geraten. Zuerst konnten wir den Grund nicht erkennen, dann sahen wir ihn. Ein Seeadler schwebte über dem Wasser, direkt über der kleinen schwarzen Insel, die die Ansammlung der Blässhühner bildete. Er stand mit seinen schweren, weit gespannten Schwingen bewegungslos in der Luft. Man konnte seinen spitzen, gekrümmten Schnabel sehen und fixierte seine Beute. Schließlich schoss er abrupt blitzschnell nach unten. Die Verteidigungsstrategie der Blässhühner bestand darin, dass sie alle gleichzeitig heftig zu flattern anfingen, wobei sie sich nur minimal vom Wasser erhoben, es mit ihren Flügeln pflügten. Der Adler hatte ein unstetes Bild sich schnell bewegender Einzelteile unter sich, die seinen ausgestreckten Krallen keine Angriffsfläche boten. Er versuchte es immer wieder, indem er sich in die Luft schwang und wieder nach unten stieß. Das von den schnellen Flügelschlägen der vielen Blässhühner aufgewühlte Wasser erzeugte das ozeanisch anschwellende Geräusch. Der Adler griff immer wieder an. Schon streiften seine ausgefahrenen Krallen eines der kleinen, schwarz gefiederten Seebewohner. Wir hielten den Atem an, aber immer wieder verfehlte der Raubvogel seine Beute. Schließlich gab er auf. Er erhob sich hoch in die Luft. Mit seinen mächtigen Schwingen, die er ausbreitete wie riesige Fächer, zog er über den See davon in sein geheimes Reich irgendwo am anderen Ufer. Die Blässhühner waren gerettet. Immer wieder verliere ich die innere Kraft, vor allem dann, wenn es Friedrich schlecht geht. Ich kann einen Menschen nicht Tag für Tag neben mir leiden sehen, wenn ich ihm nicht helfen kann. Ich bin nicht dafür gemacht. Ich bin zu schwach, zu labil, zu wehrlos gegen das Wüten des Mitleids in mir. Das könnt ihr doch nicht mit mir machen, beschwöre ich irgendein anonymes Beschwerdeministerium, doch nicht ausgerechnet mit mir, die ich mein Leben lang mich selbst kaum tragen konnte, die ich immer ein Zwirnsfaden war, an dem ein zu schweres Gewicht hing. Jetzt, da dieser Faden so dünn geworden ist, dass er schon fast reißt, ist das Gewicht nicht leichter geworden, damit ich wenigstens meine letzten Tage etwas sorgloser, ruhiger leben könnte. Im Gegenteil, die Last ist noch schwerer geworden. Warum? Warum nur? Das Ministerium antwortet auf mein Lamento: Du hast es selbst so gewollt. Es ist der Preis dafür, dass du nicht allein bist. Ich komme nicht mehr in dem Schlaf an, den ich früher geschlafen habe. Ich erreiche nicht mehr seine süße Tiefe. Nur wenn ich neben Friedrich liege und er mir vorliest, versinke ich fast regelmäßig darin, fast zu tief, fast wie in eine Ohnmacht. Aber das kommt nicht mehr oft vor. Friedrich wird sehr schnell müde. Das Vorlesen strengt ihn an. Der Verlust einer weiteren, uns lieb gewordenen Gewohnheit. Und in mir jeden Tag die Sehnsucht nach Schlaf, auch wenn ich 8 Stunden oder noch länger geschlafen habe. Ich wache schon mit der Sehnsucht nach Schlaf auf und bin den ganzen Tag müde. Manchmal lege ich mich noch einmal hin, aber mein Verlangen nach Schlaf ist durch Schlaf nicht mehr zu stillen. Während Friedrichs Haut im Alter weich und samten geworden ist, wie die eines Kindes, mutiere ich mehr und mehr zu einem Schuppentier. Es gibt kaum noch eine Lotion für Altershaut, die ich noch nicht ausprobiert habe. Aber so oft und so ausgiebig ich mich auch eincreme, es hilft nicht. Genauso gut könnte ich Glas oder Plastik eincremen. Meine vertrocknete Haut ist undurchdringlich geworden. Sie bekommt keine Nahrung mehr von innen und nimmt auch keine mehr von außen an. Eine Haut, die zur Wüste geworden ist, zur Wildnis. Ein Malgrund für hellere und dunklere Pigmentflecken, die sich auf meinem Körper ausbreiten, für lilafarbene Krakelüren, Netze aus feinen Venen an den Beinen, für die vielen Hieroglyphen der Verwitterung überall. Eine Haut, auf der bereits die Unordnung des Zellwachstums begonnen hat, erkennbar an den Wucherungen, die sie an vielen Stellen hervorbringt und die aussehen wie kleine Blumen. Eine Haut, die sich gleichzeitig aufzulösen beginnt, ständig in Form toter Schuppen von mir abfällt, so dass ich eigentlich mit einem Besen in der Hand herumlaufen müsste. Wie muss ich mir die Entsprechung all dessen im Innern meines Körpers vorstellen? Ein Inneres, das ich nicht kenne, nie sehen werde. Meine mir verborgene, unergründliche Lebensmaschine, deren einziges mir sichtbares Organ die Haut ist. Bei Sonne und Wind verwandelt sich der See manchmal in ein Meer. Die kurzen Wellen des tintenblauen Wassers tragen weiße Schaumkronen vor sich her. Das gegenüberliegende, etwas dunstige Ufer erscheint auf einmal sehr weit entfernt. Die hellen, dicht stehenden Binsen simulieren einen Sandstrand irgendwo in der Karibik. Der Himmel spannt sich wie eine blaue Hochglanzfolie über den See. Der Wind hat alle Wolken weggeblasen und treibt die schreienden Möwen, die immer auf Fischjagd sind, aus ihren Flugbahnen. Man hört das rhythmische Aufschlagen der Wellen am Ufer, die sanften Zusammenstöße der an der Mole verteuten schaukelnden Boote. Es riecht nach Tang, nach Fisch. Der Schaum der auslaufenden Wellen hinterlässt für Momente das Muster geklöppelter Spitze im Sand. Es dauert nur Sekunden. Dann ist der Schaum versickert, aber da kommt schon die nächste Welle, das nächste Muster. Abends, wenn die Sonne untergeht und unser Ufer längst im Schatten liegt, schauen wir aus dem Dämmer hinüber auf die andere Seite des Sees, die noch im Licht liegt. Dort drüben brennt die Welt. Die Fremdheiten, die zwischen Friedrich und mir nicht auszumerzen sind, gehen vielleicht nicht nur auf unsere gravierenden Unterschiede zurück, sondern auch darauf, dass wir uns so spät begegnet sind, als fertige Menschen, die ihr Leben ohne einander gelebt haben und nicht mehr in der Lage sind, sich zu verändern. Ich weiß nie, ob eine Eigenschaft, die ich an Friedrich beobachte, zu seinem Wesen gehört oder zu den traurigen Blüten, die das Alter treibt. Zum Beispiel seine immense Sturheit, seine extreme Empfindlichkeit, seine Neigung zur ständigen Selbstbeobachtung. Am Anfang, als wir noch die Kraft für wilde Streitigkeiten hatten oder auch nur für das, was man sich zusammenraufen nennt, sagte Friedrich einmal, wir befänden uns in einem ständigen Klassenkampf. Er hatte den Nagel auf den Kopf getroffen. Er steht für den Kapitalismus, ich stehe für das Proletariat. Ich bekämpfe in ihm das Establishment, er in mir die freie Wildbahn. Inzwischen haben wir, zwei müde Krieger, viele Kompromisse geschlossen und uns auf eine friedliche Koexistenz geeinigt. Aber vielleicht haben wir für unser Zusammenbleiben auch einen zu hohen Preis bezahlt. Manchmal ist es, als hätten wir begonnen, einander wieder zu verlieren. Es gibt jetzt viel Schweigen zwischen uns. Etwas Kühles scheint sich auszubreiten. Wir tauschen nur noch selten unsere gewohnten Zärtlichkeiten aus. Immer öfter reagieren wir gereizt aufeinander, streiten wegen alltäglicher Kleinigkeiten. Ich überlege, was ich sagen soll und was lieber nicht, weil Friedrich mich so oft missversteht. Und ich weiß nicht, woran es liegt, dass ich ihn immer weniger verstehe. Daran, dass das Alter ihn immer sonderbarer macht oder daran, dass ich selbst immer sonderbarer werde. Fast ist es, als wäre das Fest gefeiert, die Lichter gelöscht, als stünden wir am Anfang der banalsten Niederlage, die ein Paar erleiden kann, am Anfang der schlimmsten aller Einsamkeiten, der Einsamkeit zu zweit. Wenn Friedrich nicht schlafen kann, wenn ihn wieder Schmerzen quälen, wenn ich spüre, dass er Angst hat, sind alle Fremdheiten wie weggewischt. Er ist dann sofort wieder der mir nächste, vertrauteste Mensch. Mein Mensch. Mein bedrohtes Kind, mit dem ich leide. Manchmal gebe ich mich auf YouTube dem Kitsch hin. Ein betörend schöner junger Mann mit einem romantischen Silberblick, blond, weichgespült, Typ Sonny Boy, der ganz in Schneeweiß, dezent angestrahlt von einer warmen Sonne, deren Licht durch einen weißen, sich leise bewegenden Gasevorhang ins Zimmer fließt, auf einem schneeweiß glänzenden Flügel die Ballade pour Adeline spielt. Seine schönen langen Finger mit den perfekt manikürten Nägeln gleiten geschmeidig über die Tasten, erzeugen Klänge, die ein Gebet der Sehnsucht nach Adeline sind. Hätte ich mit 16 Jahren so einen Clip sehen und hören können, hätte es damals so etwas gegeben, wäre mir wahrscheinlich das Herz zersprungen vor Fassungslosigkeit und Entzücken. Zusammen mit dem Himmel wechselt das Wasser ständig seine Farben. Jetzt angelaufenes Altsilber mit schmalen, pinkfarben leuchtenden Straßen darin. Am anderen Ufer Dutzende weißer Schwäne, aufgereiht wie an einer Perlenkette. Seltsamerweise vermisse ich nichts. Nicht meine so geliebten stundenlangen Streifzüge durch die Landschaft, nicht die Museen, nicht die Theater, nicht die Kneipen, nicht die Feste mit Freunden, nicht das Meer und nicht einmal die Berliner Philharmonie, die ich einmal mein Wohnzimmer nannte. Das alles brauche ich nicht mehr. Ich wohne in meiner Gedankenwelt und will nichts anderes als langsam und beharrlich mein dünnes Wortfädchen spinnen, immer noch getrieben von meiner Obsession, die allein mich noch mit der verbindet, die ich einmal war. Erst wenn mir dieses Fädchen aus der Hand fällt, bin ich verloren. Besuch von Lan, meinem vietnamesischen Übersetzer, dem ich mich aus unerklärlichen Gründen näher fühle als den meisten Deutschen. Wir haben ein fast geschwisterliches Verhältnis, obwohl Vietnam ein mir vollkommen fremdes Land ist, nur ein Begriff im Zusammenhang mit dem Vietnamkrieg. Lan lebt allerdings schon seit Jahrzehnten in Deutschland. Sein Urgroßvater war im 19. Jahrhundert ein Lehrer des vietnamesischen Kaisers. Die Mutter, die ich einmal auf einem Handyfoto gesehen habe, eine winzige alte Dame in einem eleganten Aosai, ist vor kurzem fast 100-jährig in Hanoi gestorben. Einst hatte man sie zur Schönheitskönigin der Kaiserstadt Hue gekürt, wo sie Schülerin eines Mädcheninternats war. Lans Vater, ein Sprachwissenschaftler, hatte in den 50er Jahren eine Professur für Vietnamistik in Warschau inne und ließ seinen Sohn eine russische Schule besuchen. Bis heute kann man sich mit Lan auf Russisch unterhalten. Vielleicht rührt daher ein Teil meines Vertrautseins mit ihm. Er hat die Hölle des Vietnamkriegs überlebt, wäre beinahe Kampfpilot geworden, wurde aber schließlich wegen seiner schwachen Gesundheit vom Kriegsdienst suspendiert. Im Buch seines Bruders, der ein bekannter Schriftsteller ist, habe ich vom Inferno dieses Krieges gelesen. Davon, wie Menschen und Tiere im brennenden Dschungel eingeschlossen waren, wie sie in den Wolken des Entlaubungsmittels Agent Orange umkamen. Bis heute leidet Lan an Schuldgefühlen. Sein Bruder musste das alles als Soldat erleben. Heute ist er ein kranker alter Mann, der immer noch an den Folgen des Traumas leidet, während er, Lan, verschont geblieben ist. Viele Jahre lang waren er und seine Familie vom Hungertod bedroht. Seit damals ist sein Verdauungsapparat geschädigt. Bis heute spürt er den letzten schwachen Händedruck einer jungen Krankenschwester, die er vergeblich aus den Trümmern des Krankenhauses zu befreien suchte, unter denen sie begraben lag. Während seiner Kindheit in der Vorkriegszeit, als die Kinder Ho Chi Minh Onkel Ho nennen mussten, machte Lan seine Schulaufgaben an einem Schreibtisch, der unter einem Souterrainfenster stand. Damals war Vietnam noch ein Barfußland und Lan sah, während er über Rechen- oder Schreibaufgaben saß, Tag für Tag zahllose nackte Füße, die draußen auf der Straße über ihm vorbeigingen. Hin und wieder waren auch zwei Füße in importierten Plastiksandalen dabei. Ein Luxus, den sich damals nur die wenigsten Vietnamesen leisten konnten. Aber sie waren der Grund dafür, dass Lan sich später für ein Studium der Chemie entschloss. Er wollte den Schlüssel für die Herstellung des Kunststoffs finden, aus dem das importierte Schuhwerk gemacht war, damit die Vietnamesen in Zukunft alle Sandalen tragen konnten. Nach Abschluss seines Studiums wurde er im Rahmen eines wissenschaftlichen Austauschprogramms für ein Jahr in die DDR eingeladen. Später, nach seiner Dissertation in Hanoi, kam er zurück, erlebte den Mauerfall und blieb in Deutschland. Viele Jahre war er Mitarbeiter eines Forschungsinstituts in Rostock. Nach seiner Pensionierung zog er nach Berlin um, wo er sich der Sprachwelt seines Vaters zuwandte und deutsche Literatur ins Vietnamesische zu übersetzen begann. Jede Buchübersetzung ist bis heute ein Abenteuer, weil man nicht weiß, ob die vietnamesische Zensur die Veröffentlichung zulassen wird oder nicht. Schon vor langer Zeit ist seine Ehe mit einer Vietnamesin, einer überzeugten Kommunistin, in die Brüche gegangen. Jetzt lebt er mit seiner kranken Lunge allein in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung in Pankow. Zuletzt hat er Max Frischs Stiller ins Vietnamesische übersetzt. Obwohl er an COPD erkrankt ist, unter martialischen Hustenanfällen leidet und jeder Schritt ihn Mühe kostet, hat er die Fahrt zu uns auf sich genommen. In umständlichen Regionalzügen, die er mit seinem Schwerbehindertenausweis kostenlos benutzen darf. Als Übersetzer verdient er so gut wie nichts und muss von seiner schmalen Rente leben. Ich frage mich, aus welcher Quelle er schöpft. Woraus speist sich nach allem, was er erlebt hat, seine unbeirrbare Mitmenschlichkeit, seine Unverzagtheit, sein nie versiegender Humor, trotz Alter, Krankheit und Armut, über die er schweigt. Der Urenkel eines einstigen Kaiserlehrers. Wenn ich meine Sorge um ihn äußere, lacht er. Einen vietnamesischen Partisanen bringt nichts um. Als ich mich bei ihm, dem Atheisten, einmal über die Stummheit Gottes beklagte, erwiderte er, sprich nicht mit Gott, sprich mit mir. Am Ende seines Besuchs bringen wir ihn zum Bahnhof. Er steigt in den verspäteten, überfüllten Zug, findet zum Glück noch einen Sitzplatz. Durch das verspiegelte Fenster, durch das ich nicht viel mehr als seinen Schemen sehe, winken wir uns noch einmal zu. Und ich weiß, dass er sich in diesem Moment dasselbe fragt wie ich. Werden wir uns wiedersehen? Oder war es das letzte Mal?
Die späten Tage, gelesen von Martina Gedeck. Ab heute diese Folge 7 Tage lang für Sie zum Nachhören in unserer NDR Kultur App.
NDR Kultur Nachrichten
um 9 Uhr mit Klaas Christoffersen. Der Bundestag will heute ein Gesetz beschließen, mit dem Firmen der kritischen Infrastruktur verpflichtet werden, ihre Anlagen besser zu schützen. Unter anderem Energieunternehmen, Banken, Krankenhäuser oder Telekommunikationsanbieter bekommen erstmals verpflichtende Vorgaben, um sich gegen Sabotage oder Naturkatastrophen zu wappnen. Aus Berlin, Birte Sönnigsen.
Laut Gesetz könnte es zum Beispiel notwendig sein, Zäune zu errichten oder Wachpersonal einzustellen, um Anlagen zu schützen. Auch Notstromaggregate oder provisorische Mobilfunkmasten könnten eine Rolle spielen, um besser auf den Notfall vorbereitet zu sein. Außerdem werden die Unternehmen verpflichtet, Vorfälle an eine zentrale Stelle des Bundes zu melden. So will der Bund erstmals einen Überblick bekommen, welche Vorfälle es überhaupt gibt. Einigen Fachleuten geht das Gesetz nicht weit genug. Ein Kritikpunkt ist, dass es zu lange dauern wird, bis die Schutzmaßnahmen wirklich umgesetzt werden müssen.
Zu Beginn der Bundestagssitzung